Ein ungewöhnlicher Ort.
Sehr ungewöhnlich,
Ja,
ja.
auf jeden Fall. Aber schön, dass das klappt.
Ich freue mich auch sehr.
Fabian, wo sind wir?
Genau, wir sind im Olympiastützpunkt in Heidelberg und sitzen in einer, ja, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, so eine Lounge-Sitzgruppe aus den 80ern wahrscheinlich.
Ja, so
Und
separé-mäßig.
richtig, genau. Und gucken wir, dass wir jetzt hier vorm coolen Workshop morgen noch eine geile Podcast-Folge aufnehmen.
Genau, du hast, das ist eigentlich auch der Grund, warum wir uns heute sehen. Du hast dich morgen eingebucht in den Workshop, den Tiller. Und Shoutout an Tiller. Tiller ist nämlich hier eine Mitarbeiterin des Olympiastützpunktes. Die habe ich kennengelernt bei Körperbau Lemgo, bei einem der Fortbildungen. Ich weiß gar nicht, was das war, Level 2. Du warst ja auch schon da, ne?
Genau,
Körperbau
Level
2.
1 und Level 2 folgt hoffentlich bald demnächst,
Ja,
ja.
Level 2 ist crazy. Also für alle Coaches und Therapeuten machen. Ist auf jeden Fall crazy. Vor allem, was da Raffi und Jan da raushauen, ist halt geisteskrank, ne? Auf jeden Fall, Till hat das Ganze möglich gemacht, dass wir hier einen Workshop machen, zusammen mit Elias. Den kennen wir quasi mit diesem ganzen Ropeflow-Gedöns, Rotation, Landmine und sowas. Und wir machen morgen zu dritt halt den Workshop und du hast halt gesagt, ey, bin dabei.
Heidelberg ist um die Ecke, da
Ja.
kann man auf jeden Fall nicht nein sagen, genau.
Ja, und dann hast du natürlich gesagt, ey, und das ist natürlich naheliegend, dann lass uns doch mal irgendwie connecten vorher schon. Und das machen
Genau.
wir quasi jetzt. Ihr seid live dabei.
Ja, wir haben ja eben so mal ein bisschen geguckt, ne, wo könnte die Reise hingehen?
Ja.
Und haben ja so ein bisschen in der Themenkiste gegraben und ja, wir machen mal so ein bisschen Fitnessphilosophie, Hashtag 2.0. Ne? Wir haben ja quasi schon einen Podcast, der so ein bisschen in die Richtung ging.
Ja, das hat aber richtig Tiefgang gehabt, ne?
Ja,
Das, was wir da rausgehauen haben.
definitiv,
Also
definitiv, ja.
die Art und Weise, deswegen feiere ich dich auch so, die Art und Weise, wie du denkst, wie du auch philosophisch Dinge angehst, ist halt unfassbar. Deswegen ist es eine meiner Lieblingsfolgen. Also hört auch gerne mal rein. Ich weiß nicht, welche Folge das ist. Ich glaube, es ging um das Thema Selbstoptimierung.
Ich
Dieser
glaube,
Wahn der Selbstoptimierung.
genau, Selbstoptimierung in Frage gestellt.
Genau.
Was total lustig war, dass diese Podcast-Folge, erstens, ich habe das damals schon erwähnt gehabt, dass ich aufgeregt war, als wir die aufgenommen haben. Und im Nachhinein ist da so eine richtige selbstkritische Instanz in mir wach geworden und gesagt, Herr, das formulierst du doch sonst nicht so und da bist du normalerweise klarer in der Aussage und, wo ich mir dachte, wie geil. Ich nehme eine Podcast-Folge auf, wo es darum geht, Selbstoptimierung in Frage zu stellen.
Ja, aber da kannst du mal sehen, wie wir da quasi aber auch alle gefangen sind in diesem gleichen Gedankenkonstrukt, weil wir sind ja alle in diesem Selbstoptimierungswahn, mehr oder weniger. Es ist ja schon, wird uns ja schon eigentlich schon im Kindergarten irgendwie näher gebracht, aber die Schule ist da eindeutiger mit richtig falsch. Und wir
Richtig.
wollen ja alle Fehler vermeiden, deswegen, ne, gehen wir ja oftmals einen Weg, der mehr Fehlervermeidungsstrategie ist, ja, und vielleicht auch dahingehend, ist das vielleicht auch so dieses, ich optimiere mich, weil das ist falsch, das ist falsch, das ist falsch. Aber eigentlich ist es ja wieder aus dem Mangel heraus.
Und da kommen wir schon wieder an einen Punkt, der jetzt als Einstieg fast schon perfekt ist, wenn wir sagen, wir müssen Dinge umdeuten. Also wir geben Dingen eine Bedeutung, ja, oder einen Namen und wir verknüpfen damit was. Und ja, das ist genau an der Stelle, wenn du sagst, du machst einen Fehler, dann bedeutet das ja eigentlich, dass dir etwas gefehlt hat. Dir hat eine Erfahrung gefehlt oder ein Wissen
Ja.
gefehlt. Und das finde ich eigentlich, und das Wort beinhaltet das ja schon, ja, mir fehlt etwas und daraus resultiert der Fehler. Und in der Akzeptanz des vermeintlichen Fehlers liegt eigentlich sozusagen der Schatz. Und dann sage ich, ja klar, das hat mir gefehlt, jetzt habe ich die Erfahrung gemacht, jetzt kann ich die integrieren. Ganz nach dem Credo so, keep the lesson, but let the experience go. Das wäre natürlich sozusagen der Optimalfall. Aber ja, das passt ganz gut. Jetzt hast du gerade vorher noch was anderes gesagt, Fehler machen und genau, richtig und falsch. Ja? Und das merke ich auch immer mehr, dass dieser Perspektivwechsel von diesem Entweder-Oder zu dem sowohl als auch, also dass Dinge parallel existieren können und man auch, da schließt sich direkt dann das nächste an, ja, mit offenen Fragen lernen zu leben. Das ist ja auch ein Riesenthema. Also das ist gerade, wenn du so ein bisschen perfektionistisch angehaucht bist, also da habe ich auch ein bisschen ja, mit zu ringen gehabt oder immer noch zu ringen. Dass du einfach sagst, ja gut, ich weiß es halt nicht und trotzdem dreht sich die Erde irgendwie und es geht halt weiter. Ne? Also das ist schon krass. Ja, aber dieses sowohl als auch, gerade in Bezug auf viele vermeintlich wissenschaftliche Themengebiete.
Das ist ein spannendes
Ja.
Thema, ne? So dieses. Wenn du dieses Feld mal betrittst, gerade alles, was so, ich sage jetzt mal, im Aura der Wissenschaft ist, da musst du sehr oft sagen, it depends, es kommt drauf an. Wir wollen aber immer so absolute Antworten. Ja, was soll ich denn jetzt machen? Weil wir wollen ja natürlich irgendwie eine Handlungsempfehlung für uns oder unsere Patienten, Klienten, wie auch immer. Und dann wollen die Leute natürlich, und vielleicht wollen wir das auch, in absolut sprechen. Und absolut bedeutet halt, das machst du nicht, das machst du. Aber es wird vielen Dingen leider nicht gerecht, ne? Weil es gibt, und deswegen finde ich auch immer dieses ganze Studienbashen immer so interessant, die Studie hat XYZ gesagt, ja, du hast halt immer so viele Parameter, du hast so viel Streuung, du kannst nicht von der einen Sache oftmals ausgehen, sondern du musst halt immer relativieren. Und deswegen finde ich dieses ganze Thema, und das sehen wir halt im Social Media extrem, ja, das kannst du nicht machen, das hat keine Evidenz und. Da sind wir nämlich, das ist falsch, obwohl vielleicht ganz viele experience-based Leute sagen, aber ich habe damit Erfahrung gemacht und das ist gut. Warum auch immer, kann auch Placebo sein, aber dann hat es meiner Meinung nach trotzdem eine Berechtigung.
Und wenn wir jetzt genau an der Stelle ansetzen, ist eigentlich lustig, weil wir bleiben jetzt in diesem Gesundheits- und von mir aus auch Medizin- und Therapiebereich. Und es ist einfach Fakt, dass die Medizin in vielerlei Hinsicht ist eine Erfahrungswissenschaft. Das heißt, diesen wissenschaftlichen Anspruch, den sie erhebt, den kannst du so gar nicht tragen. Und vor allem, jetzt sprechen wir eine Aussage, die ich absolut genial finde, von einem, sage ich jetzt mal, meiner großen Lehrer, von dem ich dir auch schon ein bisschen was erzählt habe, das ist der Dr. Ulrich Mohr. Und er sagt immer, es ist ein schwachsinniger Satz, Ausnahmen bestätigen die Regel.
Und er sagt immer, glaube ich, das hast du beim letzten Mal auch schon.
Richtig. Und er sagt, hey, eine Ausnahme widerlegt die Regel. Das kann gar nicht anders sein. Ich stelle eine Hypothese auf, ich finde eine Ausnahme und in dem Moment muss ich die Hypothese größer fassen, so dass sie die gefundene Ausnahme wieder sozusagen mit einschließt. Und wenn wir jetzt mal schauen in der Medizin, dass wir sagen, es gibt kein Medikament, das sozusagen bei jedem Menschen verlässlich oder sozusagen gleich wirkt. Und so ist es auch mit OPs. Ja, bei dem einen, der kriegt vielleicht dann eine Knie-OP. Und da weiß man dann, okay, in x Prozent der Fällen ist diese Person dann für die nächsten 10 Jahre beschwerdefrei, aber eben nie 100%. Ja. Und wenn du dann noch die Ebene aufmachst, dass du sagst, ja, okay, aber bei dem ich eine Knie-OP mache, vermeintlich, dem zeige ich Bilder von der Knie-OP, während er von seinem Knie sozusagen durch so einen Vorhang abgeschnitten ist und ich schneide da auch rein, aber ich mache nur eine Narbe rein und erwecke den Eindruck, dass eine OP stattgefunden hat. Der hat auch eine signifikante Verbesserung seines Knieschmerzes, obwohl nichts operiert wurde, sondern nur oberflächlich die Haut angeschnitten und wieder zugenäht wurde, während er seinem Geist quasi ein Video gezeigt wurde von der Knie-OP und er quasi krass in diesen Placebo-Effekt reinrutscht. Wo ich mir sage, okay, wenn wir diese Ebene rauslassen, und das wird ja ganz oft versucht, dass wir den Mensch auf diesen Biocomputer, auf diese Biomaschine reduzieren und den Teil, den sozusagen den Großteil von ihm ausmacht, den lassen wir weg. Also wenn ich jetzt, wir sitzen uns gegenüber und ich sehe dich, ja, und dann sage ich, hey, das ist ein attraktiver Kerl und den kenne ich jetzt, weil dich habe ich gesehen. Dann kenne ich deine Ängste, deine Wünsche, deine Vorstellungen, deine Erinnerungen, alles, was du mit dir rumträgst, die nicht sichtbar sind, aber die den Großteil von dir ausmachen, wenn wir dich jetzt sozusagen fragen würden, hey, wer bist du? Dann sind ja diese Dinge eigentlich, ich nenne es jetzt mal, nicht stofflich oder nicht sichtbar, diesem psychischen, feinstofflichen Teil zugeordnet. Ja, und das finde ich einfach faszinierend, weil dann können wir nicht sagen, erstens, okay, selbst auf dieser materialistischen Ebene, wie jetzt Knie-OP und Paracetamol etc., selbst da habe ich keine 100%. Und dann lasse ich sozusagen noch diesen individuell feinstofflichen Part weg. Und dann versuchen wir daraus dann sozusagen eine valide wissenschaftliche Aussage zu formulieren.
Ich glaube auch, das ist auch der Teil der Wissenschaft, der noch sehr, sehr jung ist.
Ne? Auf jeden
Wenn
Fall.
Wenn ich an sowas, das hat Tiller jetzt zum Beispiel, das ist relativ neu, ich weiß nicht, inwieweit man da jetzt schon mal drüber sprechen kann, wenn wir jetzt wieder an die Evidenz denken, aber dass zum Beispiel Emotionen auch im Kleinhirn mitverarbeitet werden, bedeutet, die haben Einfluss auf deine Bewegung. Da sind wir bei Emotionen. Das ist halt etwas, das hat die Wissenschaft so vielleicht in der Form, zumindest in dieser Bewegungswelt, noch nicht erfasst. Und ich glaube, da dürfen wir auch extrem viel vielleicht von dem lernen, was wir vielleicht vorher belächelt haben. Da denke ich wieder an diese ganzen fernöstlichen Geschichten. Die haben ja Jahrtausende, teilweise Jahrtausende Überlieferungszeit. Das heißt, da steckt ja sehr viel Experience-based und damit auch Evidenz drin. Ja. Man kann es nicht erklären. Man hat es halt irgendwie in diese ganze esoterische Schiene abgeschoben. Weil man es nicht erklären kann. Mittlerweile sind wir aber schon so weit und du hast mir heute ein Buch in die Hand gedrückt, der Vagusschlüssel, dass man über den Vagusnerv zum Beispiel viele Entries gefunden hat, zum Beispiel dieses Chanting, dieses Summen, was die ganzen Mönche machen, die sagen, das ist zum Beispiel eigentlich eine Vagusnervaktivierung. Das heißt, jetzt können wir halt tatsächlich nachvollziehen, was es macht mit unserem Nervensystem. Und das hat nichts nur was damit zu tun, ja, das ist irgendwie, was Esoterisches, wenn du da ein bisschen Om machst im Yoga oder sonst was dergleichen. Nee, wir wissen tatsächlich heute, das können wir sogar erklären. Und ich glaube, in Zukunft kann die Wissenschaft das noch besser greifen, aber es wird niemals vollends diese feinstoffliche Ebene, von denen, die wir bis jetzt noch nicht so greifen können, werden wir niemals greifen können.
Und genau das ist das Schöne. Ich muss, glaube ich, ein Auto nicht zusammenbauen können oder jetzt verstehen können, wie das alles ins kleinste Detail funktioniert, um Spaß zu haben beim Autofahren. Also das darf ja auch schon so sein, dass Dinge einfach funktionieren können und auch gut funktionieren können, ohne dass ich jetzt bis ins Detail weiß, wie das Ganze klappt. Was ich nur ganz spannend finde, einfach bei diesen ganzen Überlegungen, und da wären wir auch wieder bei dem Selbstoptimierungsthema, ist ja letzten Endes auch immer wieder die Frage nach dem Warum. Also warum mache ich mich jetzt überhaupt auf diesen Weg? Warum sprechen wir darüber? Ja, und dann kommen wir sozusagen auch wieder an diese subjektive Leiterfahrung, dass wir sagen, mir geht's halt nicht gut und ich fange an, irgendwie Antworten zu suchen. Ja, also auch da, das scheint ja auch irgendwie in uns Menschen angelegt zu sein, schon irgendwie da reinzugehen oder jetzt zu sagen, hey, warum muss ich jetzt sozusagen bestimmte Dinge bis ins Detail studieren? Geht es nicht auch einfach so, dass ich sage, die funktionieren, nehme ich halt mit, ja? Und genau, diese Warum-Frage, diese Motivation, die ist, wie gesagt, glaube ich, in uns angelegt, dass wir so ein bisschen einfach diesen Deep Dive brauchen. Und das war für mich in letzter Zeit viel die Frage, Bewegung, ob das jetzt Bewegung ist, Gesundheitsthemen, die man vielfältig anschneiden kann, wenn wir das jetzt mal unter Biohacking zusammenfassen wollen oder einfach grundsätzlich in einer Optimierung des Organismus, also sprich einer naturnaheren Lebensweise, sage ich jetzt mal so. Mhm. Ne? Das ist halt immer wieder die Frage. Und für mich ist es ganz klar so, dass ich einfach merke, und das kommt dann auch erstmal hoch, dass da tatsächlich sowas wie eine Mangelerfahrung ist. Also sei es jetzt, weißt du, was ich meine?
Nee, nimm mich mal mit. Was meinst du genau mit Mangelerfahrung?
Also
ist das wieder gleichzusetzen auch mit dieser Fehlergeschichte? Nee, ne? Mangelerfahrung hat jetzt nichts mit dem Fehler zu tun. Es fehlt mir was.
Auf eine gewisse Art und Weise könnte das schon sein, weil das Fehlverhalten in Anführungszeichen, also das, nehmen wir es mal, das von der Natur abgewandte Verhalten, auf was wir das jetzt beziehen, ist vollkommen egal, das erzeugt ja eine gewisse Situation, also der Fehler erzeugt eine Situation und in dieser Situation mache ich eine Erfahrung.
Ja.
Ne, also jetzt als Beispiel, ich höre auf, mich als Kind oder als junger Erwachsener dann zu bewegen wie ein Kind und ich verliere bestimmten Bezug zu Neugier, Bewegungsdrang etc. Und auf einmal, nach 30, 40 Jahren, meldet sich der Körper. Und diese Erfahrung,
ja, da genau, muss ich gleich reinklinken.
Genau, diese Erfahrung, dieses sozusagen nicht mehr leicht und flüssig funktionierenden Körpers, löst dann eventuell die Frage aus, und da sind wir wieder von diesem Weg, erst war es eine unbewusste Kompetenz, und dann quasi lang ich einmal mit beiden Händen in die Scheiße und erzeugt dadurch einen Zustand, wo ich erstmal merke, krass, jetzt bin ich aus diesem Zustand der unbewussten Kompetenz rausgefallen und habe das irgendwie, wie gesagt, in ein Problem verwandelt, um dann wieder in eine bewusste Kompetenz quasi zu starten, also dann wieder diesen Rückweg anzutreten. Ja, das wäre jetzt so der Punkt.
Was ich daran so spannend finde, du hast jetzt so viele spannende Sachen wieder in drei Sätzen gesagt, was uns bewusst sein darf, das ist uns nicht bewusst, das von der Natur abgewandte Verhalten. Wir sind völlig denaturiert in unserer Lebensweise. Also mit denaturiert meine ich halt nicht mehr in unserem Habitat. Wir haben viele Verhaltensweisen, für die wir eigentlich biologisch gemacht sind. Die leben wir nicht mehr. Wir sind auch sehr, sehr stark entgegengesetzt unserer Rhythmen. Ja, wenn ich schon an Tag, Nacht denke, wir machen die Nacht zum Tage mit den ganzen Lichtern und. Das macht ja was mit uns, mit dem Gehirn und. Das ist eigentlich schon mal eine sehr, sehr wichtige Erkenntnis. Wir brauchen eigentlich nur gewisse Verhaltensweisen, die wieder naturnahe sind. Da denke ich auch wieder an Bewegungen, ja, weil wir halt einfach eine Sitzkultur sind. Aber worauf ich hinaus wollte war, vor allen Dingen, das passt zu dem, was ich eben sagte, mit dem richtig falsch, wie wir die Wissenschaft da irgendwie versuchen zu greifen. Die Natur selber kennt ja kein richtig oder falsch. Die Natur kennt nur Konsequenzen. Ja. Wenn ich das jetzt wieder mit meinem menschlichen Intellekt quasi interpretieren darf, was in der Natur so passiert. Und das sind genau halt eben so die Dinge, die so schwierig sind für uns Menschen zu greifen. Vor allen Dingen, wenn wir halt nicht so wie du und ich und viele andere jetzt hier in diesem Hause sich mit Bewegen auseinandersetzen, mit Gesundheit. Wenn du sagtest gerade, ne? Es gibt irgendeine Verhaltensveränderung in der Kindheit und 30 Jahre später habe ich die Quittung dafür, die Rechnung. Was ist aber zwischenzeitlich passiert?
Also wie gesagt, der Körper hat kompensiert. Das heißt, 30 Jahre lang habe ich gar nicht mitbekommen, dass das Verhalten, was eigentlich zu meinen Ungunsten war, der Körper die ganze Zeit quasi für mich irgendwie kompensiert hat. Deswegen bestehen wir eigentlich nur noch aus Kompensation, was gut ist. Das Problem ist, ich kriege dann hinterher nach 30 Jahren nicht mehr den Zusammenhang hin, welche Entscheidung in der Vergangenheit hat jetzt quasi dazu geführt. Weil dieses, der Band, das hat der Boris zum Beispiel ganz spannend gesagt in irgendeiner, ich weiß gar nicht, ob das auch in der Gravitas Feines war, der Bandscheibenvorfall, der kommt nicht aus dem Himmel. Sondern das ist die Dekompensation, also irgendwann die rote Karte des Körpers. Ich kann hier nicht mehr den Müll, den du mit mir hier machst, aufrechterhalten mit meinen Kompensationsmechanismen. Ich muss dich jetzt hier ausschalten, weil viele denken, ja, ich habe mich falsch bewegt und dann habe ich den Hexenschuss gehabt oder den Bandscheibenvorfall oder sonst was dergleichen oder die Arthrose. Nee, du hast in der Regel jahrelang, wenn nicht sogar Jahrzehnte, dieses Problem befeuert, unwissend. Dann kommt das Problem, wir denken, scheiße, ich habe jetzt hier irgendwie was verkehrt gemacht. Nee, der Fehler war das Verhalten, was du irgendwann mal verändert hast. Und das ist halt so abstrakt, das ist das größte Problem auch in unserer Gesundheitsbranche, die Zusammenhänge zu verstehen, welches Verhalten hat welches oder auch Nichtverhalten hat welche Konsequenz. Und dann ist es auch schwierig für die Wissenschaft zu sagen, ja, das ist richtig oder falsch.
Und das ist total spannend, weil wie du sagst, erstmal, wir haben ein Problem zu verstehen, welche Zeiträume sozusagen wirklich Einfluss nehmen auf die Situation, ne? Das ist ja das, was du sagst. Also es können 3 Tage sein, es können 3 Wochen, aber auch 30 Jahre
sein. Es kann ein ganzes Leben sein. Denk, was bei der Geburt passiert.
Und jetzt ist genau der Punkt. Es wird zu 100%ig ein ganzes Leben sein. Und da könnten wir jetzt noch eine Notiz hinten dran machen. Vielleicht auch mehrere. Das lassen wir jetzt einfach mal stehen. Okay. Whatever. Ja. So dieses Thema, zweiter Hauptsatz der Thermodynamik. Energie kann nur gewandelt werden. Also die wird nicht zerstört, nicht neu erzeugt. Unbeschriebenes Blatt. Ist ein Fragezeichen, ja, ist einfach sozusagen mal hinzustellen, müsste man prüfen.
Da habe ich was ganz Spannendes. Da kommt gerade Tiller. Wenn du willst, Tiller, komm dazu, wir machen gerade einen Podcast. Tiller ist quasi die Mutter dessen, dass dieser Podcast in diesem Hause eigentlich überhaupt stattfindet. Ich habe gestern, das muss ich mal kurz droppen, weil ich das so crazy finde, das passt halt zu Gravity Coach. Genau das, was du gerade gesagt hast, Energie geht niemals im Universum verloren. Ein schwarzes Loch, was ist ein schwarzes Loch? Materie verdichtet sich so krass, dass es irgendwann in sich zusammen kollabiert. Aber das Spannende ist, die Materie löst sich auf, aber was bleibt übrig? Schwerkraft. Und zwar in einer für den Menschen nicht greifbaren Intensität, dass selbst Licht verschluckt wird, muss man überlegen. Also da ist so viel Schwerkraft im Raum, obwohl die Materie nicht mehr da ist. Aber die Energie dieser Materie ist noch da. Also das ist so abstrakt, sorry, das ist einfach schon wieder zu geil.
Aber das ist, wie gesagt, super faszinierend, weil da könnten wir jetzt von diesem Thema Energieerhaltungssatz, da kannst du auf Emotionen sprechen, da kannst du auch über Aktionspotenziale sprechen, dass du sagst, der Körper hat ein Aktionspotenzial aufgebaut, das der Körper erzeugt hat in einer Stresssituation, das will ja umgesetzt werden. Lebe ich das doch nicht aus? Lebe ich das jetzt nicht aus? Also sprich, wird in irgendeiner Form dieser Energiefluss blockiert? Weil kann ja nur gewandelt werden.
Mhm.
Entweder ich.
Ah, genau.
Okay. Dann kann sich das oder es wird sich, weil da sind wir jetzt, sprechen wir von Gesetzmäßigkeiten, in irgendeiner Form im Körper zeigen. Also das ist ja mittlerweile schon, das ist ja...
Das ist interessant.
Genau.
Okay, das heißt, statt dass ich jetzt quasi... es rauslasse, gemäß eigentlich unserer evolutionären Bestimmung, wenn ich in diesem sympathikotonen Modus bin, flight or fight, ne? So, das ist ja Bewegung. Das heißt, da lasse ich ja die Energie dann quasi abfließen über Bewegung.
Oder Kommunikation. Weil fight or flight wäre quasi jetzt sozusagen die Predator-Variante, dass ich sage, da haben wir uns noch nicht ganz aus dem Tierreich wegentwickelt.
Ja.
Wir haben ja über, das ist ja auch der ventrale Vagus, der ja sozusagen, oder der ventrale Zweig des Vagusnervs, der dann sozusagen im parasympathischen Nervensystem für Kommunikation und Gemeinschaft und Austausch da ist, dass wir eben nicht sagen, wir müssen uns bei jeder Kleinigkeit gleich die Hirnschädel einschlagen, sondern wir sind in der Lage, quasi über andere Wege Konflikte beizulegen.
Ja,
aber in dem Moment, wenn wir miteinander sprechen, wir haben jetzt eine Konfliktsituation beispielsweise und wir fangen an, sinnvoll, da gibt's auch weniger sinnvolle Kommunikationswege, sinnvoll auszutauschen, dass du mir zum Beispiel sagst, hey, ich habe jetzt gerade, wie gesagt, das Buch habe ich dir ja heute mitgegeben, ich finde das absolut genial, dass du jetzt sagst, ich habe die und die Körperempfindung, ja, mir gehen die Gedanken durch den Kopf oder da ist das Gefühl von und dann XYZ und in dem Moment entsteht sozusagen ein Austausch, der Energie zum Fließen bringt.
Okay, aber wenn das nicht gegeben ist, also weder über Bewegung noch über Kommunikation, dann habe ich irgendwo Tension im System.
Dann habe ich eine Blockade.
Und das ist halt das,
wo wir alle irgendwo unsere Päckchen mitzutragen haben, weil wir vielleicht auch gewisse, da dürfen wir wahrscheinlich Traumata mit dazu zählen.
Traumata ist eigentlich fast das beste Beispiel dafür, weil das ja genau sozusagen, da gibt es ja dieses coole Buch von dem Bessel van der Kolk, heißt er, ein Holländer, der verkörperte Schrecken. Oder The Bunny Keeps the Score, finde ich eigentlich, da brauchst du nicht mal mehr das Buch lesen, wenn du grundsätzlich ein paar Dinge verstanden hast, dann ist so, The Bunny Keeps the Score, okay, mehr muss ich nicht wissen. Mhm. Also dieses Aktionspotenzial bleibt in irgendeiner Form vorhanden und genau.
Das ist so witzig, ne? Weil das passt zu dem, was wir heute Morgen mit Tilla besprochen haben, Elias und ich. Weil Tilla ist natürlich hier, was gewisse Dinge betrifft, schon ziemlich der Wissenschaft voraus. Und sie sagte halt zum Beispiel, beziehungsweise nee, also doch, sie hat es bestätigt, aber Elias sagte halt, bei Traumata, ich glaube, das Beispiel war, kennst du diesen Menschen, Khalifa heißt er, glaube ich, der Kreuzbänder wieder zusammenlassen kann? Also er hat gewisse Techniken, wie dass die Kreuzbänder relativ gut wieder zusammenwachsen können. Aber das Spannende ist, das kann auch, also die Wahrscheinlichkeit ist sowieso im Raum. Man muss es nicht zwingend operieren. Ich weiß nicht, wie viel Prozent Erfolgsrate der Mensch hat, aber mittlerweile versucht die Wissenschaft, das irgendwie zu greifen. Und da gab es wohl irgendwie einen, der da auch in der Richtung forscht, der sagte halt, und das war so der Schlüssel mitunter, ja, du hast jetzt vielleicht die Ruptur des Kreuzbeines, des Kreuzbandes, Entschuldigung. Kreuzbein wäre
ein anderes Thema.
Suboptimal. Ja. Dieses ganze Trauma, ja, also dieser Unfall, der ist halt auch im Gewebe drumherum abgespeichert. Das heißt, es macht halt eben auch aus therapeutischer Sicht quasi Sinn, diesen Körper da mal abzuholen, dieses ganze Zeug drumherum mal zu releasen, um diese Verletzung eventuell auch sowas anzuregen, wie so ein Kreuzband, dass es wieder zusammenwachsen kann, um den Körper in seiner Heilung zu unterstützen. Und ich hatte folgendes Bild im Kopf. Du schmeißt einen Stein durch ein Fenster, dann ist das Loch, also das Loch repräsentiert quasi in dem Fall, wenn wir jetzt mal bei dem Kreuzband bleiben, die Ruptur des Kreuzbandes. Und alles drumherum ist die gespeicherte negative Erfahrung durch des Unfalls des Gewebes drumherum. Und wir können das quasi, oder Therapeuten können das, oder wir Menschen können quasi darauf Einfluss nehmen, damit der Körper dann quasi, was das eigentliche Problem, was wir immer als das eigentliche Problem darstellen, so, okay, da ist der Schaden, da ist es kaputt. Können wir aber da indirekt einen Einfluss drauf nehmen, weil wir den Körper halt plötzlich mal anders wahrnehmen und nicht nur diese eine lokale Stelle, sondern da passiert deutlich mehr.
Und das kannst du meiner Meinung nach, das ist ja das Schöne, wir spinnen ja nur so ein bisschen rum und wir sind auch keine Medical Professionals, dass wir jetzt hier ganz vorsichtig sein müssen, was wir sagen, ne? Also kann ja auch völlig durchgeknallt sein.
Ja, natürlich. Aber deswegen kann das ja auch sinnvoll sein, dann halt, wenn dich das interessiert, dann mal weiter sofort. Wir ringen ja nur an.
Weil die Frage ist, warum war denn in dem Falle das Kreuzband überhaupt erst eine Schwachstelle? Also warum war quasi an dieser Stelle des Systems quasi eine, ja, Schwachstelle können wir jetzt als Begriff lassen. Und dann müssen wir so sogar noch ein bisschen weiterdenken. Weil wir kommen wieder an diese Ausnahmenthematik. Es gibt zum Beispiel Unfälle, es gibt gerade auch wirklich, also wirklich krasse Sachen. Da kann man mal so im Google so ein bisschen schauen, unter der Überschrift überlebt wie durch ein Wunder. Also dass Menschen Dinge überleben, die eigentlich nicht überlebbar sind. Das funktioniert einfach nicht. Wir sprechen hier von Flugzeugabstürzen, wir sprechen hier von Fallschirmabstürzen, wo Leute dann irgendwie, der Fallschirm öffnet sich nicht, ja, und die landen halt irgendwo in einem Moor oder sonstiges, aber wo du sagst, ja, schön und gut, der Boden ist ein bisschen weicher als Asphalt, aber du fällst vom Himmel. Also, weißt du, da müssen wir wieder so, ja, Boden ist halt weich, ist ja cool, Matratzen sind auch weich, spring doch mal aus dem zweiten Stock drauf, ja, und wir gucken mal, wie es dir danach geht. Also auch da wieder haben wir total faszinierende Dinge, wenn wir diesen Ausnahmen folgen. Um da wieder an den Uli zu verweisen, der da auch ein paar Augenzeugenberichte von sich selbst aus seiner Laufbahn als Arzt, auch als Militärarzt bringt, finde ich einfach total genial. Und wie gesagt, warum? Ich kann nicht mal bei einem Unfall sagen, dass er eine 100% Trefferquote hat. Also wird auch bei der Knieverletzung irgendein Thema oder könnte, formulieren wir es mal besser so, konstelliert sein, dass sozusagen dieses Knie überhaupt erst dieses Materie-Knie zu einer Schwachstelle werden lässt.
Ja, das ergibt Sinn.
Und da weiß man ja mittlerweile, wir hatten ja letzte Woche einen schönen
Austausch auch in Düsseldorf, auch so ein bisschen, nicht themenübergreifend, aber so ein bisschen aus verschiedener Perspektive, haben wir mit dem Tobias gesprochen. Und er sagt eben auch, dass zum Beispiel bestimmte Emotionen, die jetzt eben, sprechen wir wieder von dem Traumathema, ne, oder eben dieses nicht gelebte Potenzial, ich habe jetzt Wut und die geht halt nicht raus und dann lasse ich die drin und dann hat die eine Affinität, sage ich jetzt mal, zur Leber. Das ist ja so das klassischste Beispiel, das immer gebracht wird. Ne? Wir müssen die Laus über die Leber gelaufen. Ne? Oder mir geht die Galle über. Leber und Galle, die hängen ja da auch viel, viel zusammen rum. Und dann habe ich sozusagen diese Schwachstelle durch wieder diesen nicht sichtbaren psychischen Aspekt meines Wesens, der ein Organ schwächt. Formulieren wir es ganz einfach. Und dieses Organ ist dann empfänglicher, er kümmert sich ja viel auch um dieses Thema Erreger etc., für bestimmte Erreger oder bestimmte Mangelzustände in jederlei Form. Ja? Und das finde ich einfach ein Aspekt, der ist faszinierend. Und dass der Körper und die Psyche, das sehen wir eben wieder bei dem Placebo-Effekt, da müssen wir einfach nur den Hinweisen folgen, die sind miteinander gekoppelt. Und wir haben immer eine körperliche Reaktion. Also da kann ich dann sagen, okay, wie die ausfällt und ob das jetzt immer bei Wut die Leber ist, das können wir in Frage stellen. Da müssten wir jetzt jede Leberthematik daraufhin überprüfen, können wir nicht machen. Wir arbeiten mit Hypothesen, ist okay. Aber dass wir immer eine körperliche Reaktion haben, das wissen wir. Also das ist erbracht.
Ja,
und es ist ja auch gut, sonst sprechen wir von der Dissoziation. Also sprich, dir passiert was und du bist schon so apathisch, weil du dich so von deinem Körper gelöst hast, ja, was zum Beispiel in höchsten Stress oder lebensbedrohlichen Situationen passiert. Das ist ja dieser Freeze-Mode, von dem oft gesprochen wird. Und du dissoziierst tatsächlich, dass du auch körperliche Schmerzen nicht mehr empfindest. Und das ist ja oftmals ein Thema aus der Traumatherapie. Wie gesagt, ich bin weit davon entfernt, Traumatherapeut zu sein. Für mich war das Thema einfach immer interessant. Ich interessiere mich viel für das Thema Nervensystem und mittlerweile gebe ich eher, ich bin so ein Impulsgeber, also so ein Navigator, dass ich merke, ich bin gar nicht in einem Bereich so wirklich festzulegen, sondern es ist wirklich sowas wie eine Begleitung oder eine Beratung im Sinne von, ich habe irgendwie ganz viele Einblicke haben dürfen und in vielen Bereichen kann ich auch selber etwas anwenden, aber wenn mich jemand fragt, hey, was würdest du bei dem Thema machen, da habe ich dann schon 20 Sachen dazu ausprobiert und sage, hey, guck dir mal das an, das ist jetzt das Ergebnis meiner Suche, ja, so, da habe ich mich ein bisschen ausgenockt, aber
das heißt, du hast wenig Fehler. Das war jetzt ganz spannend, weil ich musste gerade so, ich finde mich da so ein bisschen wieder, ja? Weil ich viele Erfahrungen gesammelt habe. Und Erfahrungen sammeln bedeutet ja, wenn man das so sagen darf, zu dem, was du ganz am Anfang gesagt hattest, so, Fehler ist eventuell die fehlende Erfahrung gewesen in dem Moment, deswegen hast du ja diesen Fehler gemacht. Ja? Wird ja nicht nochmal so passieren, sagen wir auch, oh, das passiert mir nicht nochmal, weil jetzt habe ich die Erfahrung gemacht. Aber dann halt zu sagen, also war jetzt ein Witz, ne, mit dem, hast du jetzt weniger Fehler. Weil es gibt so viele Erfahrungen, die wir noch machen können, die noch zu entdecken sind. Das heißt, wir haben noch eine sehr hohe Fehlerquote, aber vielleicht in dem Bereich, wo unsere Gesellschaft vielleicht viele Fehler macht, weil sie da als intersubjektive Suppe da irgendwie noch nicht die Erfahrung gemacht hat. Jetzt habe ich den Faden verloren. Jetzt habe ich so
lustigerweise passiert mir das gerade im Kontext, wenn wir zwei podcasten, öfter, dass ich sage, und ich habe dann auch so Gedanken, der ist so geil. Und ich so, und dann ist der nächste aber schon.
Aber das ist wieder dieses Impulsive, so dieses, ah, das ist geil. Und das ist halt spannend. Ich glaube, jetzt komme ich wieder zurück. Wenn du halt gewisse Erfahrungen gemacht hast, ist es halt eben spannend, vor allen Dingen in dem Feld, ich sage jetzt mal Gesundheit. Bei mir ist es vielleicht jetzt Gesundheit, Hashtag mehr Bewegung. Dann kannst du den Menschen halt, ohne jetzt ein Fachmann sein zu müssen, aber zumindest auf Pfade hinweisen, oh, das wäre mal interessant, dass du mal in die Richtung gehst oder mal in die Richtung gehst. Das mache ich auch nicht anders. Ich verweise dann zum Beispiel sogar selbst zu Psychotherapeuten, verweise ich gewisse Coaches, wo ich halt das Gefühl habe, da ist Potenzial. Ne? Da darfst du noch, um dann mit deinen Worten zu sprechen, Erfahrung machen. Aber wenn du halt diese Helikopterperspektive nicht hast, dann wird es halt schwierig. Und ich glaube, dann sind wir beide auch noch deutlich empfänglicher für so Geschichten, wo viele andere da draußen sagen, das ist mir zu abstrakt oder das ist jetzt Esoterik. Thema Energie. Ja. Oder was das gesprochene Wort quasi für ein Nocebo oder Placebo aussprechen kann, wie was Berührungen ausmachen können und. Oder halt eben dieses ganze Feinstoffliche, wovon du eben gesprochen hast. So, dass wir können dann plötzlich oder auch einen ganz anderen Zugang zu dieser ganzen fernöstlichen Geschichte, wo ich früher gesagt habe, komm, geh weg damit, das ist nicht greifbar für mich. Aber je mehr man quasi so diese Erfahrung macht, was so alles der Körper so kann, wie wunderbar er eigentlich ist, weil viele Dinge werden wir nicht verstehen oder wir verstehen durch gewisse Konzepte erstmal, krass, der Körper ist komplexer, als ich je dachte. Und dann sind wir plötzlich viel empfänglicher für diese ganzen Sachen, die ja für die Gesellschaft, sage ich jetzt mal, einfach noch zu ungreifbar ist. Und dann bleibe ich wieder bei diesem ganzen esoterischen Wording.
Genau. Da hast du aber auch wieder, das ist dieses, was wir ganz am Anfang hatten, dieses Entweder-Oder-Denken, auch jetzt, das ist eine Sache, die macht gesund, die macht nicht gesund, das ist gut für die Gesundheit oder nicht zuträglich. Und da dieses sowohl als auch, dass ich sage auch, dass der Zustand, auch meine individuellen Verfehlungen, aber auch die Verfehlungen als Gesellschaft, dass die etwas ganz Sinnvolles haben, wenn das hart klingt, und wir können jetzt bestimmt beide auch individuelle Schicksale aufzählen, wo ich sage, ja, fuck, diese Metaperspektive einzunehmen und zu halten, fuck it, denkst du einfach so, das ist zu krass, ne? Bin ich auch dabei. Aber lassen wir trotzdem jetzt mal diese Extremen weg, um einfach mal für uns da irgendwie einen Weg finden zu können. Weil diese Verfehlungen laden einen Negativpol auf. Und da werden wir wieder bei einem Naturgesetz, dass ich sage, alles geht den Weg des geringsten Widerstands. Und das ist so geil, weil dieses Prinzip ist mir jetzt erst nochmal so deutlich vor Augen gekommen mit der Beschäftigung mit dem Thema Atmung.
Ich wollte es gerade sagen.
Wenn ich sehr gut den Bauch schließe, um jetzt auch da einfaches Wording zu verwenden, und die Luft muss irgendwo hin, mhm, und dann brauche ich da unten erstmal ein bisschen Power, damit sozusagen der Widerstand im Brustkorb geringer ist als der im Bauch, damit ich da eine Expansion sozusagen, mhm, ja, vollziehen kann. Und so ist es eben auch, gerade auch was Veränderung angeht, da könnten wir jetzt ja wieder ein ganzes Themengebiet aufmachen. Wie funktioniert Veränderung? Warum können manche Menschen Dinge sofort umsetzen? Warum dauert das bei manchen länger? Und. Und wir haben eben oftmals diesen Antrieb, der Löwe, der das Fleisch hingelegt bekommt, der geht nicht jagen, weil er auch den Weg des geringsten Widerstands geht. Bis er wahrscheinlich merkt, fuck, ich bin nicht mehr der Alpha-Löwe und ich darf hier nicht mehr auf die Löwin drauf und dafür sorgen, dass meine Gene weitergegeben werden, weil ich unfit und nicht mehr geworden bin und nicht mehr in der Lage bin, sozusagen diese Position zu verteidigen, dann würde er vielleicht anfangen, ins Fitnessstudio zu gehen und zu trainieren. Hm. Weil sozusagen dann wieder ein anderer Mangelpol, jetzt nicht der Hungermangelpol aufgegangen ist, der ihn zu jagen motiviert, sondern sozusagen der Positionsmangelpol. Um das so einfach zu beschreiben. Und deswegen haben auch alle diese Dinge, diese Verfehlungen eigentlich einen Wert in sich. Und das ist manchmal eine sehr perverse Sichtweise, weil du denkst, das kann nicht sein. Ich kann jetzt hier nicht in allem einen Sinn sehen. Ne? Und ich will jetzt auch nicht, und das ist auch weit davon entfernt, diese rosarote Brille aufziehen, dass ich jetzt sage, ist doch alles gut und ist doch alles so, wie es ist. So, nein, aber auch da wieder, da gibt es so einen coolen Instagram-Channel, der heißt Nature is Metal. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Nee. Da geht es halt einfach darum, dass diese Ideen auch jetzt zum Beispiel auch von Tieren, wo wir haben, ach, sind die süß und das, wenn es ums Überleben geht, dann geht's da rund. Und zwar richtig. Ja. Und dann zerfetzt das Löwenrudel, das Zebra, dem schon hinten sozusagen die halbe Hüfte abhängt.
Ja.
Ja. Und ist nur darauf erpicht, sozusagen ihm die Kehle durchzubeißen, um zu fressen. Also das haben wir auch wieder immer diese romantischen Verklärungen in der Gesellschaft, wo wir einfach sagen, okay, es geht jetzt nicht darum, dass wir das so 1:1 adaptieren, aber dass wir einfach dem auch den Tribut zollen, dass die Natur, auch Naturkatastrophen, Naturgewalten und so weiter, da ist keine böse Absicht dahinter, da ist keine gute Absicht dahinter, sondern das ist einfach die Natur.
Ja, ja, naja, das ist das. Du wirst lachen. Meine Algorithmen, ich bin ja so ein Tier- oder Naturliebhaber. So, und dann, ich glaube, auf YouTube ganz gerne mal oder auf anderen Social-Media-Kanälen, dann kommen natürlich auch mal so Einspieler von Afrika oder von mir aus auch unter Wasser, wie dann Tiere sich bei lebendigem Leibe zerreißen. Also das ist ekelhaft. Ich weiß nicht, was mich da trotzdem dran hält. Danach ist mir auch immer wieder schlecht, wenn ich das sehe. Mhm. Und ich habe ja auch hier zwei Hunde. Und das sind ja eigentlich, die haben Reißzähne. Also die zerreißen ihre Beute bei lebendigem Leibe. Wenn du das halt mal siehst, denkst du dir so, fuck, die Natur ist deutlich grausamer als, ja, ich will nicht sagen, als der Mensch ist einfach perverser in vielen Dingen. Aber das lässt mich dann halt überlegen im Sinne von, wofür ist eigentlich unser Nervensystem gemacht? Weil unsere Vorfahren vor 10.000 Jahren, die werden in einer Natur gelebt haben. Du hast gerade gesagt, da ging es halt rund. Da ging es halt, da wurde ja das Fleisch von den Knochen gerissen. Da wurde ja auch in die Kehle gebissen oder sonst was dergleichen. Egal, ob es jetzt von anderen Stammesmitgliedern waren oder halt eben wahrscheinlich von Großraubtieren. So, unser Nervensystem ist eigentlich für etwas gemacht. Das hat mit dem puren Überleben, so wie wir uns das heute vorstellen, gar nichts mehr zu tun. Das ist eine ganz andere Liga. Aber trotzdem haben wir das Nervensystem noch. Und das ist halt so krass.
Und du hast genau, wenn du da anschaust und auch da jetzt, wir sprechen natürlich jetzt in absoluten oder wir machen es plakativ, das ist natürlich auch immer nochmal individuell unterschiedlich. Aber du hattest quasi damals diese Gewichtung, sage ich jetzt mal 80% parasympathisch und einfach, du hast gelebt, geflowt, ja, und 20% war dieses Überlebensaktive, aber dann richtig.
Genau.
Und selbst wenn es eine Jagd ist, ja, also so ein wirklicher Hunt, das ist ja was ganz anderes. Und wenn ich mich jetzt mit einem Gewehr, mit einem Präzisionsgewehr irgendwo jetzt hinsetze, auf einen Förstersitz, ja, mhm. und da was wegschieße, sondern wirklich dieses, okay, ich muss da jetzt dranbleiben und auch vielleicht über Stunden und Tage bin ich sozusagen in diesem Modus. Aber trotzdem, aufs Jahr gesehen hast du diese 80-20-Gewichtung von wirklicher Entspannung und Flow zu wirklichem Stress mit akutem und sozusagen, ich sage jetzt mal, greifbarem Stressor, ja, der entweder zur Lösung geführt hat oder in den Tod.
Mhm.
Also der Tod wäre in dem Moment auch eine Lösung. Hört sich blöd an, aber ist halt einfach so. Was wir heute haben, ist ja erstens mal, dass wir das gedreht haben zu 80% dauerhaft Sympathikoton und wenn überhaupt 20%, wobei die meisten ja gar nicht mehr in die Entspannung kommen, sondern eher in so eine in so einen Standby-Modus. Ja, also eher, dann sprechen wir eher so, ich sage jetzt mal
so freeze-mäßig, oder?
Ja, so freeze-mäßig und ich erlebe das oft, wenn du mit Menschen, auch gerade wenn du mit der Atmung arbeitest und dann wirklich mal in eine kommt erstmal eine unfassbare Unruhe hoch. Also ich finde auch diese Empfehlung von vielen, ja, meditier halt mal ein bisschen oder sowas, da sind die meisten gar nicht in der Lage dazu, weil da wird der Körper erstmal unruhig. Mhm. Weil ja erstmal, nachdem ich sozusagen so ein bisschen Spannung und Reize wegnehme, können sich ja erstmal Dinge zeigen, die unter der Oberfläche eigentlich präsent sind.
Mhm.
Und wenn du dann sagst, setz dich jetzt mal still hin, wäre das ja wieder dieses, du hast eigentlich einen Impuls, den du ausleben willst. Ja, und früher hat es dir der Lehrer verboten, der gesagt hat, nicht mit dem Stuhl kippeln und wobei das total geil ist, mit dem Stuhl auch probieren, sitzen zu bleiben, ohne dass du dich mit den Händen festhalten musst, was für eine geile Koordination zu
machen. Ja, ja.
So, und jetzt sagst du auf einmal, ja, meine Meditations-App sagt mir, ich muss jetzt still sitzen, aber innerlich kommt vielleicht gerade Wut hoch, ja, und du hast eigentlich Bock, auf ein Kissen einzuschlagen oder rumzuschreien oder was auch immer. Und dann so, atme in das Gefühl rein und. Also da bin ich, ich war da mal, da bin ich mittlerweile gut weg.
Ja, ich finde das aber geil, dass man auch wieder Meditation wieder ein bisschen relativieren dürfen, weil dieses, da sind wir wieder on-off oder schwarz-weiß, ja, du musst halt das mehr lernen, was am wenigsten kann.
Das darf kommen.
Es ist in Ordnung, aber man muss auch wieder relativieren, weil ja, du musst dann halt gucken, was passiert jetzt gerade mit dir.
Und alles zu seiner Zeit.
Ja.
Na, und auch da wieder, wenn ich in so einen meditativen Zustand reinfalle, dann ist das traumhaft, also keine Frage. Ne? Aber zurück zum Thema. Und heute habe ich, wie gesagt, diese 80-20 umgedreht plus in den meisten Fällen habe ich Stressoren, die erst vielleicht sogar nicht mal in meiner Hand liegen. Also wenn wir uns jetzt die Tagesnachrichten angucken und wir gucken uns Krieg da an, Urwaldabholzung da und was sonst noch so alles passiert, vielleicht noch eine Demo in Berlin. Ja, wir sitzen jetzt hier in Heidelberg. Dann habe ich auf keinen dieser drei Dinge wirklich einen Einfluss. Und das ist fürs Nervensystem absolute Katastrophe. Du musst dir vorstellen, du bist wie gefesselt und es passiert dir etwas, aber du bist nicht mehr handlungsfähig. Weil was soll ich denn jetzt machen? Natürlich kann ich jetzt gucken, dass ich keine Teakmöbel kaufe oder sonstiges, damit der Regenwald nicht weiter abgeholzt wird. Aber das ist keine Sofortlösung und das Nervensystem denkt ja in Lösung. Ja, und da haben wir auch wieder den Aspekt, zum Beispiel bei Suchterkrankung, da spricht der Gerald Hüther sehr oft drüber, dass er sagt, das Gehirn will Kohärenz. Und wenn du halt im Alkohol den Kohärenzzustand findest und das dem Nervensystem ist es vollkommen egal, ob das was langfristig ist oder kurzfristig, es funktioniert und dann wiederhole ich das auch. So entstehen ja auch dieser Wiederholungsdrang zum Beispiel. So, und jetzt haben wir, wie gesagt, genau.
Das ist spannend.
Ja, ist super
faszinierend. So sind ja Süchte auch nochmal ganz einfach, also greifbarer. Weil der Körper ja dann in dem Moment diese Kohärenz sucht, also dieses Gleichgewicht von was auch immer.
Genau. Geil, weil er sucht.
Mhm.
Die Sucht und die Suche.
Die
hängen ja auch ganz stark zusammen. Ne, da sucht ja jemand was. Die Frage ist, was? Das darf individuell sein, es gibt aber auch Themengebiete.
Man kann mal sehen, wie schön eigentlich die deutsche Sprache ist. Ne?
Die
deutschen Sachen sind da eigentlich schon drin im Wording verpackt.
Ganz genau. Ja, ob es jetzt Bedeutung ist jetzt als Beispiel, ja, oder Zufall, zugefallen. Ne? Die Frage ist das dann random, um es auf Englisch zu übersetzen? Also, dass es völlig unabhängig von mir als Person ist, oder fällt mir das zu? Weil es resonant passend ist zu mir und meinem Lebensweg. Ne?
Ja.
Und genau. Aber dann hast du eben, um jetzt, wie gesagt, nochmal auf diese 80-20-Geschichte zu gehen, genau umgekehrt, plus du hast Stressoren, auf die du keinen Einfluss nehmen kannst. Und das
killt dich. Nicht im Außen, aber du kannst ja deine Reaktion darauf ja beeinflussen.
Das kannst du, wenn dir das klar wird.
Mhm.
Das dauert meistens ein bisschen. Fängst du erstmal an, keine Nachrichten mehr zu gucken, weil du merkst, dass es keinen Sinn macht, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich muss nicht wissen, was in der Welt abgeht. Ja, auch oft ein Gespräch, dass ich mit Menschen habe, die mit denen ich dann zusammenarbeite, ist dann, ja, aber ich muss doch die Tageszeitung lesen, ich muss das, und du musst nicht mal wissen, wie es Wetter wird, ja, also das reicht, wenn du morgens mal den Kopf aus dem Fenster streckst und da auch wieder mehr dieses Gefühlsthema oder die Intuition so ein bisschen schärfst, aber dann frage ich immer, hey, wie läuft's denn bei dir in der Partnerschaft? Ja, so ist mit der Frau, mit dem Mann, ist da alles in Ordnung? Ja. Nicht immer. Und dann sage ich, was willst du jetzt für eine Demo in Berlin und was willst du jetzt hier den Krieg, du schaffst nicht mal bei dir sozusagen im Ehebett für Frieden zu sorgen, in Anführungszeichen, was soll ich jetzt an anderen Fronten noch kämpfen? Das ist dieses, wenn jeder vor seiner eigenen Haustür kehrt. Weit weg davon, dass ich sage, wir dürfen niemandem mehr helfen, wir müssen jetzt nur noch egoistisch werden und. Aber erstmal dieser Grundgedanke, dass ich sage, warum diese Nachrichten gucken. Na? Aber anderer Punkt. Da wollte ich jetzt noch eine Sache dazu sagen und dann können wir da mal kurz weggehen, weil was mich noch vollkommen, was ich noch sagen wollte oder interessiert, ist eben diese Verbindung von diesem The Body Keeps the Score und wie eben auch Körperarbeit, ob das jetzt Atmung ist oder Training, auch, dass das keine Einbahnstraße ist, also dass du auch von beiden Seiten das nehmen kannst.
Das ist ja das Schöne.
Genau, ja. Aber noch dieser eine Aspekt, dass es ja auch Ansätze gibt, dass du quasi mit akutem, hohem Stress Menschen aus chronischen Stresszuständen rausbewegst. Das wäre ein Ansatz, wo ich sage, der macht auch meiner Meinung nach nicht immer Sinn. Die Frage ist, wie viele Ressourcen hat noch jemand?
Ja, ja.
Aber dass du eben sagst, das wäre dieses Thema Cold Plunge, also Eisbäder, die ja in diese Richtung gehen. Ich habe ja einen extrem hohen Stress. Auch wenn viele sagen, hey, das ist eine Wellness-Anwendung, cool. Für dein System ist Eiswasser eine Überlebensbedrohung. Und bei den meisten Menschen wird ab 15 Minuten eine Grenze überschritten und danach ist irgendwann Schluss.
Mhm.
Und das muss man sich klar machen. Das heißt, ich setze mich einem Stressor aus, der ja auch evolutionär in uns abgelegt ist und wo das System weiß, wenn wir hier jetzt länger drin bleiben, ist ja schön, dass du das jetzt hier in einem kontrollierten Umfeld machst mit Eistonnen und steigst einfach raus und alles ist gut. Aber während der Zeit da drin ist das ein Pain. Und zwar ein richtig krasser. Und da gibt es auch noch andere Techniken, auch Trainingstechnik könnte man da andere Dinge machen, ne? Dass du wirklich mal in Extreme gehst und, sage ich jetzt mal, so viel ballerst, dass du wirklich vom Laktat anfängst zu kotzen, so gefühlt. Ne? Da habe ich auch mal ein bisschen was gemacht in die Richtung. Auch in Ordnung. Ist nicht mein Ansatz, aber das geht. Und da wären wir auch bei dem Punkt, da habe ich mal eine schöne Geschichte gehört, wo jemand gesagt hat, seine Oma, die ist halt irgendwo hier in Osteuropa, glaube Polen oder so, aufgewachsen und der Schulweg schon als Kind ging durch ein Waldstück, wo es halt noch Wölfe gab.
Ah.
So, und in dem Moment hast du halt erstmal eine ganz andere Baseline, wenn dein täglicher Schulweg darin besteht, zu schauen, dass du nicht gefressen wirst. Ne? Also dann hast du, dann haben wir wieder diese Kalibrierung, sage ich jetzt mal so, dass vielleicht andere Dinge dich nicht so stark aus der Fassung bringen, weil du einfach ein anderes Training hast.
Ja,
so.
Verstehe.
Ja. Schon spannend. Aber
darüber habe ich auch mal mit dem Boris, Shoutout an Boris Nikolaus, mal in irgendeiner Podcast-Folge gesprochen. Genau das, was du eben sagtest. So, wenn wir die ganze Zeit, ich spreche immer gerne von diesem Tinnitus von Stress.
Ja.
Nichts Halbes, nichts Ganzes, was wir da im Alltag haben. Weil wir eine Reizdichte haben, noch ein Nöcher, dann kommen halt irgendwelche vermeintlichen Nachrichten, die wir dann zu unserem Problem machen und. Und eigentlich ist das nichts, wo unser Körper eigentlich was mit anfangen kann, weil der Körper ist zwar bereit für irgendeine Form der Aktion, aber es passiert halt nichts. Und deswegen ist es halt manchmal auch eben spannend, so dieses, ja, dann, wenn du halt so viel Stress hast, dann musst du halt mal runterkommen, musst mal atmen, musst mal Meditation machen. Das funktioniert halt eben nicht für den einen oder anderen, vielleicht sogar für viele nicht, weil der Körper nie gelernt hat, mal einen echten physischen Stress in irgendeiner Form mal zu verarbeiten. Und dann kommen wir zum Beispiel dazu, dass es vielleicht sogar sinnvoll sein kann, ja, der Mensch, der die ganze Zeit da Stress hat, statt ihm eine Meditation zu geben, mal ein kleines 10-minütiges Hit-Workout, was auch immer, der mal wirklich physischen Stress, das ist ja Stress, Training ist immer Stress. Und das muss kein De-Stress sein, sondern im Gegenteil, es kann ein Eu-Stress sein, also ein positiver Stress. Dass der Körper dann mal in seine physiologische Funktionsweise kommt, auch hormonell, dass er dann wirklich mal sich selber kurz releasen kann und dann wirklich erstmal in diesen parasympathischen Modus abfließen kann. Weißt du, was ich meine?
100%.
Dass du erstmal diesen Tinnitus mal richtig kurz mal anheben musst, um dann mal kurz zu fallen. Also wie so ein Rebound, so ein.
Und dann muss darauf aber etwas folgen. Weil jetzt kommen wir genau an den Punkt. Wir sprechen jetzt hier sozusagen über diese sehr säugetier-archaische Ebene.
Mhm.
Und die ist ganz wichtig. Und wenn wir die nicht mit berücksichtigen, haben wir ein Problem. Aber danach kommt das, was wir ganz am Anfang, dieses dieses Themenabstechers quasi hatten, nämlich dass wir sagen, wir sind ja sehr hochentwickelte Säugetiere, die die Fähigkeit zur Kommunikation haben. Und wie du auch schon beschrieben hast, entsteht ja das Problem in mir, der Stress wird ja immer durch meine Reaktion ausgelöst. Mhm. Das heißt, wenn ich es mal wieder schaffe, diese Baseline von diesem Tinnitus-Geräusch zu senken und das wirklich mal konstant auch mache, vielleicht währenddessen eine Reizreduzierung, dass ich mal sage, okay, ich mache jetzt das Workout plus ich schaue mir die Nachrichten nicht mehr an.
Ja, ne?
Ja. Dann muss ich aber auch als Gute nächstes, Hinweise. Ja, darf ich eben daran arbeiten, dass ich erstens über ein tatsächliches Verständnis der Zusammenhänge erstmal verstehe, warum reagiere ich denn auf gewisse Situationen so und so? Und was habe ich für Tools auf der kommunikativen Ebene, also auf der Beziehungsebene letzten Endes?
Aber auch zu sich selbst.
Zu sich selbst.
Vor allen Dingen.
Genau, aber auch zum Tribe. Ja, das werden irgendwas so zwischen 10 und 30 Leuten sein maximal. Das ist ja auch ein Thema mit Social Media, dass du einfach sagst, das ist ja total cool und dass man du hast ja auch zum Beispiel eine sehr, sage ich jetzt mal, treue Community, die einfach super auch viel interagieren. Mhm. Aber unser Nervensystem ist nicht dafür gemacht, mit so vielen Tausenden von Menschen zu interagieren. Das geht gar nicht. Na? Also es ist ganz, ganz schwierig. Deswegen hat ja diese Tribe-Größe, oder das siehst du auch bei Naturvölkern, die teilen sich ab einer bestimmten Größe, weil die einfach sagen, das Punkt nicht mehr.
Ich habe mal von einer magischen Zahl 150, mehr ist eigentlich gar nicht drin.
Okay. Ja, und ich würde sagen,
das ist wahrscheinlich schon Ober-Ober.
Oh, ja. Und ich würde sagen, im engen Kreis ist das nochmal ein bisschen was anderes. Ja.
Das heißt, aber die angeblichen Freunde, die man hat auf Social Media, das ist alles Bullshit.
Ich gehe davon aus. Aber das Thema ist auch, die Fähigkeit eben wächst mit dem eigenen Verständnis, weil je größer meine Kapazität beispielsweise, Beziehungskapazität, nennen wir es jetzt einfach mal so, oder auch Kommunikationskapazität ist, desto größer kann ich den Kreis natürlich auch machen. Keine Frage. Ja, aber die meisten, und da geht es auch viel um das Thema tatsächlich partnerschaftliche Beziehung, die müssen ja erstmal lernen, dass ich da ein wirkliches Gefühl der Verbundenheit erleben kann, das nicht darauf beruht, dass ich eine bestimmte Funktion erfülle, eine bestimmte Rolle erfülle, mich auf eine gewisse Art und Weise verhalte, weil sonst werde ich ja eventuell nicht mehr geliebt und verlassen. Das ist ja dieses Muster, das aus der Kindheit immer noch weitergelebt wird. Und wenn das aber passt, und dann kann sich das auch ausweiten, das ist auch völlig in Ordnung. Auch da wieder, der eine kann das Trainingsvolumen handeln, der andere kann weniger oder mehr handeln. Keine Frage. Da ist Individualität nochmal King. Aber dass wir eben nach diesem wirklich physischen Entladen langfristig, das muss jetzt nicht direkt nach dem Workout sein, also da dürfen Monate, Wochen dahinter sein, aber auch lernen, dass ich mir den Kram erstmal gar nicht mehr so ans Bein binde.
Ja.
Ne? Ja. Und das ist, wie gesagt, da kommen wir wieder zu dieser Ebene, da spielen auch Glaubenssätze eine ganz, ganz große Rolle, Selbstwahrnehmung, ja, Selbstwert, auch eine ganz, ganz große Thematik. Und das spielt natürlich alles zusammen. Und ja, das ist geil.
Aber das ist ja der absolute Endgegner, meiner Meinung nach. Aber das ist jetzt eigentlich schon wieder ein neues Riesenfeld. Ich will es mal kurz anreißen. So wie ich das zumindest wahrnehme, beziehungsweise wie ich es gelernt habe, was aber für mich logisch ist. So ein Gehirn, was uns Menschen ja einfach offensichtlich extrem abgrenzt von allen anderen Säugetieren, dass unser Gehirn einfach, unsere Kapazitäten, die wir da haben, einfach unfassbar überlegen ist gegenüber allen anderen Säugetiergehirn. Ja? Im Hinblick natürlich auch, wie wir durch Raum und Zeit gehen, also die Art und Weise, wie wir uns bewegen, aufrecht und, aber das ist wiederum ein anderes Thema. So ein Gehirn ist halt unfassbar schnell im Lernen, vor allem in den ersten 6 Lebensjahren. Du wirst nie wieder in deinem Leben so viel lernen wie in den ersten 6 Lebensjahren. Allein schon das erste Jahr, was wir da lernen, um laufen zu lernen. Das ist eigentlich, also wir sind hier im Olympiastützpunkt. Kein Olympionik lernt so viel differenziertes Lernen in so kurzer Zeit wie ein Baby. Das ist uns gar nicht bewusst. Also 6 Jahre, was wir da lernen, was unser Gehirn da für Höchstleistungen hinkriegt, auch Sprache lernen und, das ist unfassbar. Das Problem ist nur, wir sind da noch wirklich sehr wenig Persönlichkeit. Und wir sind eine Kopie von allem anderen um uns herum. Wir haben sehr viele Glaubenssätze.
Das ist die animalische Kopplung.
Genau. Das ist die animalische Kopplung. Das heißt, wir sind da eigentlich jemand, der wir eigentlich im Erwachsenenalter gar nicht sein wollen, unter Umständen, weil wir da viele Glaubenssätze und Verhaltensmuster von allen um uns herum adaptiert haben. Und irgendwann wollen wir vielleicht aus gewissen Dingen ausbrechen, aber uns ist nicht bewusst, welche Glaubenssätze uns eigentlich davon abbringen, da Meta zu machen. Und das ist halt so crazy, wenn man das einmal verstanden hat, dass man eigentlich teilweise Opfer von sich selbst ist.
Bist du immer. Und das ist jetzt genau der Punkt, weil in dem Moment löst sich auch, das ist eine harte, wie sagt man, hard pill to swallow, dass du auch aus diesen ganzen Opfer-Täter-Dynamiken raustrittst, in dem Moment, wo du wirklich Eigenverantwortung übernimmst.
Mhm.
Und weil du dann eben nicht mehr sagst, ich bin so, weil...
Was sehr gerne gesagt wird, habe ich auch lange oft gesagt, in einigen Punkten.
Genau.
Ich jetzt vermeide tatsächlich genau aus dem Grund.
Richtig, weil, weil du hast auch, selbst wenn es so wäre, würdest du dir durch diese Aussage eine Veränderung oder eine Handlungskompetenz absprechen.
Ja, und damit limitiere ich mich automatisch ja schon wieder.
Und damit limitierst du dich. Aber jetzt kommen wir genau an den Punkt, und das passt, und jetzt können wir jetzt genau den Bogen schließen zum Anfang des Gesprächs.
Geil.
Ha, ja, stopp, Bogen schließen.
Denk jetzt genau.
Warte, ich hab's gleich. Genau, du hast sozusagen, ich habe das schon mal den Begriff benutzt, den fandest du so geil und ich finde den auch mega. Das ist die Geworfenheit. Mhm. Also quasi der Charakter. Und da unterscheide ich ganz gerne zwischen Charakter und Persönlichkeit.
Mhm.
Charakter, und das ist auch das, was wir bei Menschen erleben, wenn wir sagen, boah, der hat eine Ausstrahlung, ne? Ob das jetzt sexuell ist, es ist Sex Appeal oder wenn das einfach als Mensch eine Präsenz ist im Raum.
Mhm.
Ein Unikat, wie man so schön sagt. Individuum, unteilbar, ne? Übersetzt. Dann bin ich sozusagen so eine Charakterfresse. Und dann anders, ein anderer Begriff, Persönlichkeit, Persona, die Maske oder Personare hindurchtönen. Ja, also jetzt sozusagen, um da etymologisch mal so ein bisschen den Grund, Hintergrund zu schaffen. Und wir lassen uns quasi von einem Charakter, von einem Individuum, lassen uns, das ist ein ganz wichtiger Begriff oder die Formulierung ist wichtig, weil wir lassen uns zu einer Persönlichkeit reduzieren. Reduzieren deshalb, weil wir bestimmte Anteile nicht zeigen dürfen. Also bist du als Mann, was weiß ich, sehr feminin, fühlend und hellsichtig, dann bist du vielleicht ein Schwächling, Schlappschwanz oder sonstiges, dann tust du den Teil lieber wegdrängen. Bist du als Frau, was weiß ich, ein bisschen durchgeknallt, lauter und ein bisschen aggressiver, dann darfst du das auch nicht zeigen. Das heißt, ich muss diese Anteile meines Charakters, meiner Geworfenheit nehmen und unterdrücken, weil ich ja die Zugehörigkeit
maskieren.
Da sind wir wieder bei Personen.
Richtig, und muss die ja sozusagen dann unterdrücken, um eben dazuzugehören, weil das ist ja auch ein ganz wichtiger Überlebensmechanismus.
Mhm.
Und das ist in Ordnung. Nur, wenn ich das dann eben weiterführe, führen quasi diese Dinge, die ja eigentlich Teil von mir sind, die führen so ein Schattendasein. Gibt's ja auch ganz viele Bücher darüber, ne? Also das Schattenprinzip von Rüdiger Dahlke war eines der ersten großen. Und die drängen sozusagen zur Integration. Und dafür brauche ich aber erstmal in gewisser Weise eine Motivation. Ja, das wäre dann das subjektive Empfinden von Mangel. Ja, dieses Gefühl, was weiß ich, nicht ganz glücklich zu sein oder nicht ganz bei sich zu sein oder was es auch immer ist, oder offene Fragen, die mich so unter der Haut jucken, ja, dass ich sage, ich muss da jetzt irgendwie dran gehen. Und das wäre quasi jetzt das Ziel dieser menschlichen Reise, wenn man immer ein Prozess, nie ein Ziel mit einem Endpunkt, dass ich sozusagen immer mehr von diesem Charakter wieder freischaufel und die Muster, die ich während diesen ersten 6 Jahren im animalischen Koppeln übernommen habe, hinterfrage und auf ihre Richtigkeit und sozusagen Aktualität auch prüfe und da sozusagen wie rauswachse. Ja. Und das ist dann eben dieser Prozess, in dem, das wird auch als Aufwachen bezeichnet oder wie wir das auch immer nennen wollen, weil vorher laufe ich auf Autopilot.
Genau.
Ne? 6 Jahre abgespeichert, das ist wie ChatGPT 3.5, ja, gefüttert bis 2019 und dann ab da
ja, kriegt
nur noch die Infos bis 2019.
Ja.
So. Und danach, was danach kommt, das ist nicht mehr da. Und das siehst du.
Nur reagiert dann.
Und jetzt haben wir genau
Materialien
richtig. Und dann sagen wir, ja, wir brauchen Mobility Training. Warum? Ah ja, der Körper wird steif. Ja, okay, der Körper ist die absolut synchrone Abbildung der Psyche. Einfach mal eine Hypothese.
Mhm.
Ja. Wir werden unflexibel. Wir sind das letzte Mal geupdatet worden, 2019. Jetzt haben wir 2024. 5 Jahre ohne neue Infos, ohne neue Impulse, Lernimpulse, Gefühle, egal was es ist. Ist doch klar, dass wir steif werden.
Ja, absolut.
Ja, so. Und da kommen wir jetzt an den Punkt, um da den Cut zu machen, was ich vorhin noch sagen wollte. Geil, weil da kommt auch Körperarbeit ins Spiel. Und da hatte ich meine erste Erfahrung, ist über 10 Jahre her, da war ich bei einer Freundin oder der Mutter von einer Freundin, die hat so ein bisschen hobbymäßig Triggertherapie-Ausbildung gemacht.
Mhm.
Und damals habe ich viel Crossfit gemacht, war natürlich auch mies verspannt, vor allem auch so im Schulterblattbereich. Ja, lustig, klar, wenn du mit den Rhomboideen und Trapezius meinst, alles über Kopf stabilisieren zu müssen, was auch irgendwie sozusagen über Kopf geht, ist völlig verrückt. Kein Latt, kein Pack, keine Schulter, kein gar nichts. Und dann hat die mir am Rücken rumgedrückt. Und dann bin ich heimgegangen von so einer Session, saß auf der Couch und hab für mich ohne ersichtbaren Grund, und das war wirklich, als ob ich noch eine andere Person wäre, angefangen zu heulen bis zum geht nicht mehr.
Irgendwann später bin ich mal über so eine Wirbelsäulenchart gestiegen. Ne? Da ging es darum, dass sozusagen die Teile von der Brustwirbelsäule eben auch viel mit der Emotion Trauer zu tun haben. Das habe ich aber Jahre später erst entdeckt. Und das war aber so eine eindrückliche Erfahrung. Und das wieder The Body Keeps the Score. Da waren da vielleicht in einigen Triggerpunkten bestimmte Themen vorhanden, wie auch immer. Und die hat das angeteasert durch diese Körpertherapie. Ja. Oder dass, wenn du auf einmal anfängst, den Brustkorb zu beatmen, was du ja auch ganz oft in deinem Kurs als Feedback bekommst, dass Leute auf einmal mit Emotionen konfrontiert werden und. Das heißt, das ist eben das Schöne. Das ist immer ein sich gegenseitig beeinflussendes System. Ja, ich glaube schon, dass es eine gewisse ordnende Struktur von dieser psychischen Ebene gibt. Aber das heißt nicht, dass es eine Einbahnstraße ist. Und deswegen kann ich über den Körper, über diesen Weg des körperlichen Erfahrens, Lernens auch wieder auf diesen anderen Begriff, auf diesen anderen Bereich Bezug nehmen und Einfluss nehmen. Einfluss nehmen nicht im Sinne von jetzt, ich muss da was verändern, sondern eher dieses, hey, ich öffne mich wieder für das Leben und für Neues. Und das eben zum Beispiel in Form von neuer Bewegung.
Mega.
Ja. Ja.
Der Körper kann dahin gehen, wo der Geist schon war und andersrum. Wir müssen es jetzt eigentlich andersrum drehen.
Ja.
Das ist ja einer meiner Lieblingszitate.
Ja.
So. Ich glaube, wir müssen den Sack zumachen, weil ich befürchte, wenn wir jetzt hier von Stöckchen auf Hölzchen, wir können ja noch stundenlang quatschen, weil gerade das, was du jetzt nochmal zuletzt gesagt hast, und das können wir so stehen lassen, das können wir quasi eigentlich als Destillat nochmal stehen lassen, im Sinne von, dass der Körper eigentlich ein wunderbares Eintrittskarte ist eigentlich zu uns selbst, zu unserem Wesen, dass wir damit sehr viel katalysieren können.
Auf jeden Fall.
Und ich meine, der Körper trinkt alle Sinne, womit wir die Welt wahrnehmen. Deswegen sage ich immer, der Körper ist Sinnlichkeit. Und das hat jetzt nichts was mit Erotik oder Liebe zu tun, sondern das Erleben der Welt ist Sinnlichkeit.
Ja, und jetzt als Beispiel. Viele wollen ja ein sinnvolles Leben. Ja, ein sinnenvolles Leben.
Guck mal, geile Überleitung. Ja,
natürlich. Augen, Ohren, riechen, schmecken, tasten,
fühlen. Benutzt deinen Körper.
Benutzt deinen Körper.
Auf jeden Fall.
Geil.
Ja, ich würde sagen,
Machen wir einen Sack zu.
War eine sehr, sehr spannende Folge. Es war zu erwarten, dass wir da wieder richtig jammen, beziehungsweise dass du da auch wieder geile, geistreiche Sachen raus hast. Wenn ihr Fragen habt zu dem, was Fabian gesagt hat oder wir da gejammt haben, haut raus. Entweder über Insta oder es gibt hier bei,
sehr gerne,
wo die Podcast-Folgen hier gehostet sind, auch Möglichkeiten, Feedback da zu lassen. Lasst Feedback da, wir würden uns freuen. Ansonsten würde ich sagen, habt einen geilen Tag, habt viel Sinn in eurem Leben, entdeckt viel Sinn. Das heißt, ja, feiert euch einfach, ganz einfach.
Ja. Ciao.
Reingehauen, ciao, ciao.